Deutschlandfunk. Der Mittag.
Weiterhin mit Martin Zagatta und jetzt mit den Wirtschaftsthemen dieses Mittags. Hotels und Gaststätten leiden unter der Corona-Krise und Lockerung ist für sie nicht in Sicht. Kann die alte Mövenpick-Steuer helfen? Eine Senkung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen, wie sie 2009 in einer schwarz-gelben Regierung unter Angela Merkel und Guido Westerwelle beschlossen und hart attackiert wurde, damals als lobbyistischer Kniefall. In Corona-Zeiten ist diese Mövenpick-Steuer wieder aktuell geworden, aus guten Gründen. Gleich mehr dazu. Mehr auch zur gerade verlängerten Frist für die Teilnahme an den VW-Sammelklagen. Zum Start der Sendung aber die Frankfurter Börse. Schon am Freitag hat der DAX ja sehr erfreut auf den von der Bundesregierung angekündigten Corona-Lockerungskurs reagiert. Jetzt ist es soweit, kleinere Geschäfte dürfen öffnen. Die Frage also an den Börsenberichterstatter Jan Plate. Schiebt das die Aktienkurse jetzt weiter an?
Also der DAX war heute zunächst mit Gewinnen von etwas mehr als einem 0,5% in den Tag gestartet. Aber jetzt sind die Anleger doch erstmal wieder ein bisschen vorsichtiger und zurückhaltender. Der DAX hat jetzt ins Minus gedreht und verliert im Moment etwas mehr als 1% auf 10.498 Punkte.
Kleinere Läden dürfen wieder öffnen, Auto, Fahrrad und Buchhändler auch, unabhängig sogar von der Geschäftsfläche. Das ist weit entfernt von einem Ende des Corona-Stillstands, aber mehr Bewegung, als es bislang gab. Die Bundesbank, die rechnet laut ihrem jüngsten Monatsbericht schon mal nicht mit einer schnellen wirtschaftlichen Erholung in Deutschland, trotz der Lockerung. Jan Plate, wie werden die Effekte sein? Also wie viel an Impuls für die Wirtschaft geht von diesen Lockerungen aus? Für diese Fragen hatten Sie ja einen Gesprächspartner.
Dazu habe ich mit Stefan Bielmeier, dem Chefvolkswirt der DZ Bank, gesprochen. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ich habe Herrn Bielmeier im Homeoffice erreicht und wollte zunächst mal wissen, wenn nun eben heute einige Läden in Deutschland wieder öffnen können, wie sehr ist das ein Lichtblick für die deutsche Wirtschaft?
Ja, tatsächlich die vorsichtigen Bemühungen, wieder in einen Normalzustand zurückzukommen, starten heute, und das ist natürlich schon ein Lichtblick für die deutsche Wirtschaft, weil man damit zumindest mal eine leichte oder erste Perspektive gibt, dass es tatsächlich wieder Richtung Normalität geht, weil bis jetzt war ja letztendlich überhaupt kein Punkt festzustellen, dass es Richtung Normalität geht. Nun hat man das, wenn auch sehr zögerlich, aber es wird sicherlich hier zu einer Stimmungsverbesserung beitragen.
Nun geht es ja für den Einzelhandel darum, auch Kunden wieder zurückzugewinnen, eventuell über Rabatte. Wie sehr rechnen Sie denn eventuell mit einer Rabattschlacht um Kunden im Einzelhandel?
Das kann sicherlich kommen, wobei ich eigentlich weniger davon ausgehe. Angesichts der wirtschaftlichen Probleme vieler Läden wird natürlich hier auch an gewisse Grenzen gegeben sein.
Wenn wir mal auf die Autobranche schauen, im Blick auf die Autohäuser, die auch schon wieder öffnen dürfen. Außerdem ruft ja die Autobranche mal wieder, wie schon nach der Finanzkrise, nach staatlicher Hilfe und einer Abwrackprämie. Sollte es eine Abwrackprämie für die Autobranche geben?
Die Automobilbranche, die stellt ja eher Anschaffungsgüter her und keine Konsumgüter. Und hier ist tatsächlich die Frage, ob sich natürlich die Anschaffungsneigung der Konsumenten für etwas teurere Güter nicht verändert hat, weil natürlich mit der Corona-Krise die Sorge vor Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzverlust sicherlich zugenommen hat. Und damit wird hier ein anderes Kaufverhalten aus meiner Sicht doch zutage treten. Eine Abwrackprämie kann hier natürlich helfen. Ob das zum jetzigen Zeitpunkt schon gegeben ist, muss man allerdings abwarten. Es könnte noch etwas früh dafür sein, da eben die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit noch weiterhin sehr groß ist. Zu einem späteren Zeitpunkt kann eine Abwrackprämie natürlich den Automobilherstellern deutlich helfen. Inwieweit das notwendig ist, muss man dann einfach sehen.
Was würden Sie denn noch von weiteren Hilfen für die Wirtschaft halten? Kanzleramtschef Helge Braun, der hat gesagt, womöglich müsse eben noch mal nachgesteuert werden. Oder auch Finanzminister Olaf Scholz meint, es gehe ja vor allem dann um die Wirtschaftszweige, die sich wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus noch ein bisschen gedulden müssen. Also was würden Sie von noch weiteren Hilfen für die Wirtschaft halten?
Gut, hier muss man natürlich sagen, dass zum einen schon sehr viele Hilfen getätigt wurden oder angekündigt wurden. Und hier kann man natürlich noch etwas nachsteuern. Ganz klar, zum Beispiel das Gaststättengewerbe, das ist ja für den es überhaupt noch keine Perspektive gibt. Breit angelegte Konjunkturprogramme würde ich jetzt für verfrüht halten, sondern würde das erstmal wirken lassen und dann gegebenenfalls in ein paar Monaten nochmal nachsteuern.
Der Einzelhandel hat ja jetzt massiv gelitten, weil die Läden in den letzten Wochen geschlossen waren. Wie sehr rechnen Sie denn mit Nachholeffekten durch die Kunden? Was könnte da an Konsum in den nächsten Wochen und Monaten noch nachgeholt werden?
Der Nahrungsmitteleinzelhandel, der war ja geöffnet und hier gab es ja eher Vorzieheffekte. Bei den Anschaffungsgütern, Luxusgütern, hier kann es gewisse Nachholeffekte geben. Das hängt aber wirklich davon ab, wie sich auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung darstellt. Wir werden jetzt in eine tiefe Rezession fallen, dürfte die Sorge um den Arbeitsplatz hier natürlich etwas bremsen wirken, aber insgesamt sollte es schon zu spürbaren Nachholeffekten kommen.
Sagt Stefan Bielmeier und er ist eben der Chefvolkswirt der DZ Bank.
Diese Forderung aus der Autobranche nach einer staatlichen Kaufprämie, die Sie eben erwähnt haben, hat das denn Auswirkungen auf die Kurse der Autobauer heute?
Also die Papiere von Volkswagen, die sind im Plus mit 0,25%. Allerdings ja zum Beispiel im Dieselvergleich zum Abgasskandal hat sich ja Volkswagen nun mittlerweile mit rund 200.000 Kunden geeinigt. Da gibt es also Klarheit. Ansonsten die Papiere von BMW mit einem Minus von 1,5% oder Daimler-Anteilsscheine verlieren sogar rund 3%.
Blicken wir noch auf die Branchen und Bereiche, in denen von der Lockerung noch keine Rede sein kann. Also zu den Hotels und Gaststätten kommen wir gleich noch. Aber wie sieht es denn in der Flugbranche aus? In der gibt es ja offenbar starke Freunde fürs Maskentragen, aber wenig Neigung, Sitzplätze nicht ganz auszulasten.
Ja, es wird ja eben versucht, sich mit Corona zu arrangieren und immerhin kann man bei der Lufthansa-Aktie heute doch erstmal sehen, dass sie ein bisschen wieder zulegen kann. Sie verteuert sich um etwas mehr als 1%.
Wie ist das mit dem Blick auf die Banken? Es wird hier gewartet auf die Bilanzen der US-Banken, die nach aller Voraussicht deutliche Corona-Spuren haben werden. Strahlt das schon ab auf die deutschen Banken?
Ja, die Banken, die bleiben unter Druck in ja den Rekordtiefständen. Deutsche Bankaktien verlieren fast 2%, die Papiere der Commerzbank gut 0,5%.
Nochmal zurück nach Frankfurt in den MDAX, der Freistaat Bayern. Der hat ja bei der Medizintechniksparte von Siemens Corona-Geräte und Corona-Tests bestellt. Gibt es da Bewegung?
Da gibt es eine recht eindeutige Reaktion. Die Papiere von Siemens Healthineers mit einem Plus von etwas mehr als 3%.
Dann fehlt uns noch der Kurs des Euro, Anleihen und der Goldpreis.
Der Euro gibt ein bisschen nach auf 1,0855 $. Deutsche Staatsanleihen sind gefragt. Die Rendite tiefer minus bei 0,48% und der Goldpreis verliert auf rund 1.681 $.
Jan Blate war das mit dem Börsenbericht. Unter den privaten Krankenhausbetreibern läuft eine Konsolidierungswelle, ausgerechnet in den Zeiten der Corona-Krise, aber flammt der lange währende Machtkampf in diesem Bereich wieder auf. Ende Februar hatte sich der Klinikbetreiber Asklepios mit dem Gründer des Krankenhauskonzerns Rhön-Klinikum auf dessen Übernahme geeinigt. Doch der dritte Großaktionär, der nordhessische Medizintechnikhersteller B. Braun, will diesen Deal nicht mittragen und will ihn mit hohen Forderungen offenbar noch verhindern. Brigitte Scholtes mit den Einzelheiten.
Da schien alles so schön eingefädelt und dann das. Der Medizintechnikhersteller B. Braun verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung der Rhön-Klinikum, auf der unter anderem eine Satzungsänderung beschlossen werden soll. Danach sollen Beschlüsse nur noch mit Zustimmung von 75% des Grundkapitals möglich sein. B. Braun hält aber gut 25% an Rhön-Klinikum, hätte dann also eine Sperrminorität. Zudem möchte das Unternehmen ihm nicht genehme Aufsichtsratsmitglieder abberufen. Was vor allem aber den Übernehmer, den Klinikbetreiber Asklepios, erzürnt, sind die finanziellen Forderungen. Rhön-Klinikum will für das Geschäftsjahr 2019 17 Millionen Euro an Dividende ausschütten. B. Braun verlangt nun eine Vorabdividende von 134 Millionen Euro. Und auch mit dem Kaufpreis scheint B. Braun nicht zufrieden zu sein, vermutet Oliver Metzger, Analyst der Commerzbank.
B. Braun ist schon zu einem höheren Kurs eingestiegen in die Rhön, hat auch mal Anteile aufgestockt. Und daher ist der aktuelle Übernahmepreis von 18 Euro je Aktie möglicherweise zu gering.
Asklepios jedenfalls gibt sich empört. Ausschüttungen wie die verlangte stünden im krassen Widerspruch zur Geschäftslage des Rhön-Klinikums, dessen Ergebnis werde im laufenden Jahr vermutlich deutlich zurückgehen. Und wegen der Corona-Krise könnte die Entwicklung womöglich noch schwieriger werden. Das seien maßlose Forderungen, heißt es in einer Stellungnahme von Asklepios.
Daher drängt sich die Vermutung auf, dass B. Braun ohne Rücksicht auf die Stabilität von Rhön seinen Mitarbeitern und den Patienten Gelder aus dem Unternehmen abziehen will. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Politik große Anstrengungen unternimmt, um Kliniken in der Corona-Krise mit Steuergeldern zu schützen, ist das Ansinnen von B. Braun, unter dem Corona-Rettungsschirm hohe Dividenden ausschütten zu lassen, unverantwortlich.
Im Kern geht es um die Aufteilung des privaten Klinikmarktes in Deutschland. Der aktuelle Streit reicht weit zurück bis ins Jahr 2012. Damals hatte Rhön-Klinikum 2/3 seiner Kliniken an den Konkurrenten Fresenius verkauft. Sehr zum Missfallen von Wettbewerber Asklepios. Damals waren deshalb Asklepios als auch B. Braun-Melsungen bei Rhön-Klinikum eingestiegen, um eine weitere Konsolidierung auf dem Krankenhausmarkt zu verhindern. B. Braun fürchtet sonst eine Einschränkung seiner Vertriebsmöglichkeiten. Asklepios wiederum möchte Fresenius nicht zu sehr enteilen lassen. Das schien nun mit der Übernahme des Rhön-Klinikums zum Greifen nah. Ob B. Braun nun mit seinem Ansinnen einer außerordentlichen Hauptversammlung Erfolg hat, ist fraglich. Virtuell kann man Aktionärstreffen zwar einberufen, aber nur mit eingeschränkter Diskussionsmöglichkeit. Dem Vernehmen nach hat Asklepios inzwischen gut 50% der Anteile. Rhön-Klinikumsgründer Eugen Münch würde etwa ein Fünftel einbringen. Es bleibt spannend. Als wirklich systemrelevant sehen Analysten Rhön-Klinikum auch in der Corona-Krise zwar nicht unbedingt, aber die Kapazitäten dürften in jedem Fall zählen.
Brigitte Scholtes war das über einen Konflikt unter den großen privaten Klinikketten. Hotels und Gaststätten bleiben weiter geschlossen und gehören damit zu den Branchen, die besonders drastisch unter der Corona-Krise leiden. Die Politik hat ein durchaus offenes Ohr für weitere Unterstützungswünsche. Dazu zählt auch eine alte Bekannte, die sogenannte Mövenpick-Steuer. 2009 hatte sich die FDP, damals kleiner Regierungspartner, besonders für die Reduzierung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen eingesetzt. Die Partei hatte damals aber gut 1 Million Euro von August von Fink erhalten, seinerzeit Hauptaktionär und Miteigentümer der Mövenpick-Hotelgruppe. So wurde aus der FDP die Mövenpick-Partei, aus der gesenkten Mehrwertsteuer die Mövenpick-Steuer. Was könnte es helfen, wenn diese Steuer ausgeweitet würde und wie stehen die Chancen dafür? Mischa Erhardt dazu.
Was als Mövenpick-Steuer ein wenig in Verruf gekommen ist, soll nun nicht nur für Hotelübernachtungen gelten, sondern für alle Gastronomiebetriebe und deren Geschäfte, also auch für das Essen im Restaurant. Zumindest, wenn es nach dem Verband der Hotels und Gaststätten in Deutschland, DEHOGA, geht.
Wir brauchen ein Rettungspaket,
sagt DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.
Einen sogenannten Rettungsfonds, also mit direkten Finanzhilfen für die Betriebe. Und in der Zeit des Wiederhochfahrens, wo ja definitiv nicht die Umsätze aus dem Vorjahr realisiert werden, dass sie dort eine kleine Kompensation bekommen durch die Einführung der 7% für die Gastronomie.
Die ermäßigte Mehrwertsteuer von 7% übrigens gibt es bereits in einem weiteren und expandierenden Teilbereich der Gastronomie, nämlich für Essen, das außer Haus verkauft oder geliefert wird. Auch Imbissbuden ohne feste Sitzgelegenheiten kommen bereits in den Genuss des ermäßigten Steuersatzes. Es gibt aber auch Widerspruch zu der Idee der Ausweitung der Steuervergünstigung auf alle Gastronomen. So sagte etwa der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Daniel Günther, in der ARD.
Ich denke, wir dürfen auch nicht zu viel in diesen Zeiten versprechen, dass wir auf der einen Seite jetzt viele Hilfen zahlen und am anderen Ende dann sagen, dass ganz viele Steuersenkungen danach kommen. Wir werden das, was wir im Moment machen, auch bezahlen müssen.
Soweit die finanzpolitischen Bedenken. Aus Sicht der vielen kleinen und mittleren Betriebe würde ein Absenken der Mehrwertsteuer auf 7% durchaus helfen. Vor allem für die Zeit, wenn die Betriebe ihre Gasträume wieder öffnen dürfen.
Die Sache ist die, dass im Augenblick natürlich, wenn ich gar nichts verkaufe, egal ist, ob ich 7% oder 19% abführe, für später wäre es durchaus sinnvoll.
Meint Mario Forlanello. Er ist Chef des Bornheimer Ratskellers in Frankfurt, ein mittelständischer Betrieb mit rund 15 Angestellten. Die meisten von ihnen sind mittlerweile in Kurzarbeit.
Da wir ja sowieso in einer Branche sind, die nicht Goldbarren produziert, gewinntechnisch, ist natürlich jeder Cent, der hängen bleibt, willkommen. Und wenn man 12% über den Daumen gepeilt weniger abführen müsste, wäre das natürlich schon eine große Hilfe.
In der Branche der Hotels und Gaststätten haben von den gut 220.000 Betrieben rund ein Drittel Jahresumsätze unter 100.000 Euro. Gut drei Viertel der Unternehmen bleiben mit ihren Umsätzen unter der Grenze von 500.000 Euro, sind also auch keine großen Hotelketten. Durch die Unterstützung genau solcher Großkonzerne wie Mövenpick hatte die Steuerermäßigung für Hotelübernachtungen ihren Spitznamen bekommen und war in die Kritik geraten. In der jetzigen Krise könnte sie den vielen kleinen und mittleren Unternehmen bei der Rückkehr zur Normalität nach Corona helfen.
Alles, was die Branche entlastet und sie nicht alleine lässt mit einem riesigen Schuldenberg und ohne jedwede Perspektive und Hoffnung, ist hilfreich für hier eine hauptbetroffene Branche, die keine Nachholeffekte hat. Das Essen, was sie heute nicht verkauft bekommen, können sie morgen nicht mehr verkaufen. Das Gleiche gilt fürs Hotelzimmer,
sagt Ingrid Hartges. Ihr Verband rechnet damit, dass ohne staatliche Hilfen bis zu 70.000 Betriebe vor dem Aus stehen könnten.
Eigentlich sollte heute die Frist enden, innerhalb derer sich Dieselgate-geschädigte VW-Kunden der Sammelklage der Verbraucherschutzverbände anschließen können. Die überwiegende Mehrheit hat das inzwischen wohl auch getan. Nun ist die Frist aber verlängert worden. Die Gründe dafür im Bericht von Alexander Budde.
Mit rund 200.000 seiner durch den Abgasbetrug geschädigten Kunden hat sich der VW-Konzern auf einen Vergleich geeinigt. Bis zum Abend sollen die schriftlichen Erklärungen per Mail oder Brief versandt sein. Rund 21.000 Fälle würden derzeit noch geprüft. VW selbst schätzt, dass rund 260.000 Kunden einen Anspruch haben. 85% von ihnen hätten sich demnach bereits auf ein persönliches Vergleichsangebot von Volkswagen eingelassen oder würden ernsthaftes Interesse an einer Einigung zeigen, betont VW-Rechtsvorständin Hiltrud Werner.
Die hohe Zahl der abgeschlossenen Vergleiche zeigt, dass unser Angebot an die Kunden transparent und fair war und vor allen Dingen auch, dass der Mechanismus, zu einem individuellen Vergleichsangebot zu kommen, für die Kunden ganz gut funktioniert hat.
Der Vergleich richtet sich an die Besitzer von Dieselautos mit dem fraglichen Motor EA189. Bei Kunden, die ihr Auto im Ausland und nach 2016 gekauft haben, will sich VW nicht auf einen Vergleich einlassen. Über Ostern gab es vereinzelte Klagen über den Bearbeitungsstau, so kurz vor dem eigentlich für heute vorgesehenen Stichtag. Zugleich gab es noch einen Schwung weiterer Anmeldungen bei Volkswagen. Aber niemand muss Sorge haben, versichert Werner.
Wir möchten natürlich, dass auch alle Kunden, die vergleichsberechtigt sind, die Möglichkeit zum Abschluss noch haben. Insofern werden wir das Portal noch offen lassen, damit Kunden eben auch noch vielleicht fehlende Dokumente hochladen können. Aber wir haben uns darauf verständigt, dass wir auch Neuregistrierungen bis zum 30. April noch zulassen werden.
Die jeweiligen Einzelbeträge zwischen 1.350 und 6.250 Euro, abhängig vom Fahrzeugtyp und dem Alter des Autos, will VW ab dem 5. Mai auszahlen. Insgesamt 620 Millionen Euro Schadensersatz für den Wertverlust der Fahrzeuge will VW damit an registrierte Kunden zahlen, vorausgesetzt, sie haben sich im Vorfeld an der sogenannten Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen den Konzern beteiligt. Im Gegenzug verzichten die Geschädigten auf ihre Ansprüche.
In der aktuellen Corona-Krise war es sicherlich für den einen oder anderen wichtiger, jetzt schnell Geld ausgezahlt zu bekommen, als zu gucken, ob sie nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung, die wir im Mai erwarten, womöglich sogar mehr Geld bekommen. Aber man weiß es eben nicht genau. Richtig ist auch, dass wir ungefähr im Durchschnitt der Individualvergleiche liegen, mit ca. 15% des Kaufpreises. Der eine oder andere hat mehr oder weniger bekommen, aber unterm Strich ist das, glaube ich, ein Angebot, das zu Recht viele Verbraucher angenommen haben.
Sagt VZBV-Chef Klaus Müller, der den Rahmen für den Vergleich vor Gericht mit dem Konzern verhandelt hat. Am 5. Mai verhandelt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe erstmals eine private Einzelklage eines VW-Dieselfahrers, Ausgang ungewiss. Auch an vielen Landes- und Oberlandesgerichten gab es schon Dieselverfahren. Teils wurde VW-Kunden Schadenersatz oder sogar Kaufpreisersatz zugesprochen, oft bekam aber auch der Konzern recht.
Der kalifornische Konzern Gilead hat das im Moment wohl aussichtsreichste Medikament gegen Covid-19 im Köcher. Aber vor 5 Jahren bot Gilead in Deutschland ein Medikament gegen Hepatitis C an für mehr als 40.000 Euro. Ein wahrer Sprengsatz für die Finanzen der Krankenkasse. Mittlerweile ist die Kritik leiser geworden. Dennoch sollte ausgerechnet Gilead über den Anti-Covid-Hoffnungsträger verfügen, weckt das Befürchtungen. Katharina Wilhelm über Sorgen und den Forschungsstand.
Gilead setzt seinen Wirkstoff Remdesivir versuchsweise bei Patienten ein, die an Covid-19 erkrankt sind. Zum Beispiel an der Virginia Commonwealth University in Richmond. Der Leiter der klinischen Studie, Arun Sanyal, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass es so viel Angst vor der Krankheit gebe, dass die Patienten sehr interessiert seien. Kaum einer habe abgelehnt, das Mittel zu testen.
This is an antiviral drug.
Es ist ein Antivirenmedikament, das entwickelt wurde, um die Vermehrung des Virus zu stoppen. Wenn sich das Virus nicht mehr vermehrt, geht die Virenlast zurück und der normale Heilungsprozess des Körpers kann beginnen.
Systems can take over and help the healing process.
Remdesivir wird nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, in Kliniken in München, Düsseldorf und Hamburg an Patienten getestet. Auch bei einem klein angelegten Experiment an Affen haben sich dem Unternehmen zufolge erste Behandlungserfolge gezeigt. Neu ist Remdesivir übrigens keinesfalls. Das Medikament wurde bereits im Kampf gegen Ebola entwickelt, erwies sich dort aber als nicht effektiv. Nun könnte es vielleicht einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen Covid-19 darstellen. In einem offenen Brief ließ der Chef des Pharmaunternehmens Daniel O'Day verlauten, dass er sehr optimistisch sei, was die bisherigen Ergebnisse angehe.
Die Ergebnisse, die 53 der ersten Patienten abdecken, zeigen, dass die Mehrheit nach der Einnahme von Remdesivir eine klinische Verbesserung zeigte. Diese frühen Daten von 53 Patienten wurden nicht in einer klinischen Studie erstellt und decken nur einen kleinen Teil der kritisch kranken Patienten ab, die mit Remdesivir behandelt wurden. Wir gehen davon aus, dass wir Ende April vorläufige Daten aus der Remdesivir-Studie bei schwer erkrankten Patienten haben.
Gilead und das Wundermittel? Die Aktienkurse schossen ob der positiven Nachrichten schon in die Höhe. Doch es ist durchaus Vorsicht angebracht, denn es gibt auch durchaus Kritik an dem Pharmaunternehmen. Wie der Rechercheverbund NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung berichten, gibt es Gerichtsakten, aus denen hervorgeht, dass ein ehemaliger Manager von Gilead seinen Arbeitgeber beschuldigt, verunreinigte Wirkstoffe in Medikamententests für ein HIV-Mittel für Kinder eingesetzt zu haben. Das war 2005. Immer wieder sollen sich schwarze oder braune Punkte in dem Mittel gefunden haben. Auf Geheiß sollen diese Medikamente trotzdem eingesetzt worden sein. Zudem soll Gilead den Wirkstoff von einer chinesischen Firma bezogen haben, die für den amerikanischen Markt zum damaligen Zeitpunkt keine Zulassung besaß. Der Prozess, der gegen Gilead in Kalifornien geführt wird, läuft derzeit noch.
Sollte man schon jetzt mit den ersten Corona-Lockerungen über ein Konjunkturpaket für die Zeit nach dem Shutdown diskutieren? Unbedingt, finden die Kommentatoren.
Das Handelsblatt schreibt, die Frage, ob und wie der Staat die da niederliegende Wirtschaft wieder ankurbeln soll, ist absolut berechtigt. Sie gehört zum Kern eines Exit-Plans, den die Bundesregierung bisher nicht geliefert hat. Doch allgemeine Konjunkturprogramme und breit angelegte Steuersenkungen sind nicht die richtigen Instrumente. Was es vielmehr zur Überwindung dieser ökonomischen Krise braucht, sind branchenspezifische Lösungen. Die Wiederbelebung der Abwrackprämie für Autos ist ein Instrument. Eine zeitlich befristete Reduzierung der Mehrwertsteuersätze kann ebenfalls ratsam sein. Allerdings, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung, werde viel zu selten gefragt, wer das alles bezahlen solle. Schon für die Hilfspakete der ersten Stunde haben Bund und Länder schwindelerregende Summen locker gemacht. Für ein anschließendes Konjunkturpaket mag es kreative Vorschläge geben. Und natürlich wäre es auch losgelöst von der Krise höchste Zeit, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, das Steuerrecht zu reformieren und den Strompreis zu senken. Auf viel Zustimmung, unter anderem beim Kölner Stadtanzeiger, stößt auch die Forderung nach einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Bei derzeit 60% oder 67% des Nettolohns ist das, was bei einer Verkäuferin oder einem Bäcker noch übrig bleibt, wirklich sehr, sehr wenig. Auch gut verdienende Facharbeiter in der Industrie können bei Kurzarbeit Probleme bekommen. Wohnungen oder Kreditraten werden nicht dadurch billiger, dass jemand in Kurzarbeit geht. Der Staat und die Arbeitslosenversicherung sollten an ihre finanzielle Schmerzgrenze gehen. Es wäre gut investiertes Geld.
Die Wirtschafts-Presseschau und nach den Nachrichten blicken wir in einen Zoo, der jetzt mit den Corona-Lockerungen auch wieder öffnen darf. Zur Freude oder zum Leidwesen der Tiere, das hören Sie dann.